Der Hannes Heinemann ist ehemaliger Abteilungsleiter bei der Internationalen Katastrophenhilfe beim SRK, beim Schweizerischen Roten Kreuz. Mit ihm habe ich mich über sein aktuelles Projekt unterhalten. Zusammen mit Aqua Alimenta hilft er auf Madagaskar mit, Bewässerung effizienter zu gestalten.
Die Organisation Aqua Alimenta, eine schweizerische Organisation, ist das, die auch in Madagaskar schafft, unter anderem. Aqua Alimenta bedeutet ja Wasser und Ernährung. Und um das geht es, nämlich um Bewässerung. Die Organisation Aqua Alimenta, mein Engagement dort ist Kleinbauern, die wenig Land haben, die lange Dürrezeiten haben und kurze Regenzeiten, um denen in diesen langen Dürrezeiten zu helfen mit Bewässerung.
Wie macht man das? Kann man das Wasser, das in diesen Regenzeiten kommt, irgendwie speichern? Ist das der Plan?
Das Wasser, das in Tümpeln ist, oder in Flüssen ist, oder in Seen, haben die Menschen so in Urzeiten einfach versucht, mit Köbeln, mit Kesseln aus diesen Wasserlöchern rauszuholen und dann mühsam mit Spritzkannen oder mit Kesseln auf dem Land zu verteilen. Und zwar in der Trockenzeit, wo es vor allem um Gemüseanbau geht. Und das ist eine Arbeit, die vor allem Frauen machen, und die ist sehr mühsam. Und das Projekt von Aqua Alimenta möchte eigentlich die Arbeit erleichtern, indem man eine Fußpedalpumpe installiert. Ganz eine einfache, robuste, die vor Ort hergestellt wird. Die Pumpe installieren, die kann bis zu 8 Meter das Wasser aus diesen Wasserlöchern, aus dem Fluss oder aus dem See rausholen. Und nachher bauen die Mechaniker von Aqua Alimenta ein kleines Verteilsystem mit Röhren, mit Wasserschläuch. Und so kann ein Kleinbauer in kurzer Zeit eine viel grössere Fläche bewässern, als das je möglich wäre in der mühsamen Handarbeit.
Und die Fußpumpe, gibt es die sozusagen als Bausatz, den man dann noch einmal zusammensetzen vor Ort?
Nein, das ist mehr als nur ein Bausatz. Die wird vor Ort von Grund auf gebaut. Das sind kleine Werkstätten, die wir natürlich von Schweiz her helfen installieren. Die Baupläne von dieser Pumpe kommen aus der Schweiz. Aber das ist doch ein Gießen von Beton. Das ist ein Bauen, ein Zusammensetzen von Metallteilen, von Plastikteilen. Was doch eine Arbeit ist, eine anspruchsvolle Arbeit, die vielleicht 2 Wochen dauert, für so eine Pumpe herzustellen. Aber es ist eine robuste Pumpe, die manches Jahr kann funktionieren kann, ohne dass man Betriebskosten hat, die unterhaltsarm ist, was also fast nichts kaputt gehen kann. Aber die werden vor Ort gebaut.
Und die sind dann fix an dem Ort, wo man es aufbaut, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die bleiben dann stehen?
Die bleiben dort stehen. Die Bauern, die interessiert sind, ihre Felder in der Trockenzeit können zu bewässern, für Gemüse anzubauen, die stellen die Pumpe an einem geeigneten Ort auf. Da müssen wir beraten, an der höchsten Stelle, wenn es ein Gefälle hat. Oder vielleicht mit drinnen auf dem Gelände, auf einem Turm zum Beispiel, auf einem kleinen Turm aus Bambus gebaut. Und von dort hat man dann ein Gefälle und tut das Wasser verteilen.
Wird das Wasser noch gefiltert unterwegs, wenn es auch direkt eigentlich aus Tümpel und Seen rauskommt, muss man das noch reinigen?
Nein, es geht ja nicht um Trinkwasser, es geht um Bewässerung. Das muss man nicht reinigen. Das geht einfach darum, die richtige Dosierung von Wasser. Und das macht nichts, wenn das auch ein bisschen verschmutzt ist. Und die Pumpen, die mögen das auch verleiden. Eben wie gesagt, das ist kein Trinkwasser.
Wie viel Zeit verbringen denn Sie selber noch vor Ort in Madagaskar?
Ich gehe pro Jahr einmal oder zweimal her. Jeweils 2 bis 3 Wochen. Also das ist Maximum, sagen wir 4-5 Wochen im Jahr, bin ich dort. Vor Ort ist eine einheimische Partnerorganisation. Die haben eine Leiterin, eine Geschäftsleiterin. Das sind Promotoren, das sind Mechaniker, das sind Pumpenbauer. Das sind im Ganzen jetzt im Fall Madagaskar etwa 15 Personen, die eigentlich die Arbeit leisten. Und meine Arbeit ist einfach nur vielleicht ein Überwachen, ein Unterstützen, ein Kontrollieren, ein Verstehen, was los ist, was geht und vielleicht eine Planung zu machen für die nächsten 2-3 Jahre. Das ist meine Aufgabe.
wie funktioniert so eine Zusammenarbeit mit so einer lokalen Organisation, bis man so etwas aufgebaut hat, das funktioniert und auch vielleicht das Vertrauen untereinander herrscht, dass es funktioniert. Wie muss man sich den Prozess vorstellen?
Ja, man muss natürlich die Leute lernen kennen. Das ist das A und O. Und in der Tat, das Vertrauen ist das A und O. Aber wir prüfen natürlich auch, was haben die Leute für einen beruflichen Hintergrund, was haben sie für eine Erfahrung. Bei der Auswahl von der Direktorin oder Geschäftsleiterin, jetzt im Moment ist eine Frau, die ist Ingenieur-Agronom von Beruf, der treten wir mit bei der Auswahl von dieser Person, zusammen mit dem Vorstand und dem Präsident vor Ort, oder? Hingegen das weitere Personal tut dann die Geschäftsleiterin selber anstellen und wir versuchen das einfach nachzuvollziehen, zu prüfen, was die Leute für einen Hintergrund haben. Und das Vertrauen muss sich halt einfach aufbauen. Man fängt mit ganz kleinen Projekten an, was vielleicht um wenig Geld geht, was nur um wenig Pumpen geht, um wenig Installationen auf das Mal macht. Und wenn das gut funktioniert, wenn die Berichterstattung gut ist, wenn das nachvollziehbar ist, wenn die können nachweisen, wie sie unser Geld brauchen, dann können wir auch ausweiten. Dann können wir grössere Projekte machen und durch das viel mehr Bauern helfen, mehr Land zu bebauen und durch das auch ihre Ernährung zu sichern.
Allgemein jetzt zu so Entwicklungshilfe, Sie haben ja schon sehr lange Erfahrung und sind schon sehr weit herumgekommen. Kann man so ein bisschen sagen, was unterscheidet gute Entwicklungshilfe von vielleicht nicht so guter Entwicklungshilfe? Gibt es gewisse Methoden, die besser funktionieren als andere? Auch was die Akzeptanz jetzt in der Bevölkerung angeht vielleicht?
Ja, es gibt sicher ein paar Grundprinzipien, die man unbedingt muss beachten bei einer guten Entwicklungshilfe. Oder eben, wir nennen es die Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist sicher ein wichtiges Prinzip. Wir können nicht etwas für die Leute machen. Die Leute, die Betroffenen, sind selber verantwortlich für ihr Tun. Das ist sicher mal ein wichtiger Grundsatz. Und auch eine lokale Organisation ist eigentlich in höherem Mass Eigenverantwortung. Sie definieren ihre Ziele, was sie machen wollen, mit wem und wie, welche Bauern wollen sie berücksichtigen, nach welchen Kriterien liest man die bedürftigsten Bauern aus, die man Hilfe bietet, das bestimmen sie. Und wir versuchen es nachvollziehen, wir stellen vielleicht Fragen, wir machen eine Anregung, ob man das vielleicht korrigieren oder klarer machen oder transparenter. Das ist sicher ein wichtiges Prinzip für eine gute Entwicklungszusammenarbeit. Dass also vor Ort die Verantwortung ist.
In grossen Teilen von Afrika ist auch Bevölkerungswachstum auch noch ein wichtiger Faktor. Ist das etwas, wo man so im Hinterkopf hat, wenn man die Entwicklungszusammenarbeit leistet? Hat das irgendwie einen Einfluss oder ist man da mehr im Moment?
Nein, es ist sicher ein Einfluss. Es gibt viele Faktoren, die Einfluss haben. Einer davon ist Bevölkerungswachstum, aber nicht überall wahnsinnig stark ist, aber in einzelnen Orten schon, ja. Aber es gibt auch viele andere Sachen, die wir dauernd im Hinterkopf müssen beachten. Das ist zum Beispiel, wie ist die Ernährung? Wie ist die Kindersterblichkeit? Wir müssen es schon beachten, wie ist die lokale Regierung? Sind die zuverlässig? Gibt es zum Beispiel jetzt in unserem Fall in Madagaskar landwirtschaftliche Beratungsdienste? Kommen die Bauern zu fairen Bedingungen an Saatgut, die sie kaufen können? Werden sie beraten? Solche Sachen müssen wir in Betracht ziehen und die sind alle zusammen natürlich sehr, sehr wichtig.
Und wie ist es jetzt da konkret in Madagaskar? Ist da die Unterstützung einigermaßen akzeptabel, sage ich jetzt mal?
Nein, leider nicht. Leider nein. Die ist sehr marginal. Also, die Regierung, oder sagen wir auch die herrschende Oberschicht im Land, die seit Jahrzehnten einfach die Regierung stellt, die ist im Allgemeinen gesehen leider wenig interessiert an der ländlichen Entwicklung. Das Schicksal der Bauern, und die Bauern machen über 80% aus in diesem Land, und das sind eben, wie gesagt, meistens Kleinbauern, die eine halbe Hektare Land haben, im besten Fall mal eine Hektare, das ist wenig. An ihrem Schicksal ist die Regierung leider wenig interessiert. Durch das ist auch die landwirtschaftliche Beratung oder Subventionen, wie wir das hier in der Schweiz kennen, Landwirtschaft, das gibt es praktisch gar nicht.
Kann man da irgendwie etwas machen, jetzt aus Ihrer Position, um das in eine bessere Richtung zu lenken?
Also oben im, so im Makrobereich vom ganzen Land können wir natürlich als eine kleine Organisation haben wir keine Hebel, keine Wirkung. Was wir machen, ist wie eine Stärkung von unten her. Oder so könnte man es vielleicht sagen. Wir versuchen durch unser Tun, durch unsere Tätigkeit, durch die Bewässerung, durch die Beratung, die wir die Bauern leisten, sie zu stärken in ihrem Wissen, dass die Bauern mehr wissen über die Bewässerung, dass sie mehr wissen, wie sie ihr Land, auch wenn es noch so wenig ist, gut können nutzen, ohne den Boden zu zerstören. Wir versuchen sie auch drinnen zu bestärken, wie dass sie gute Produkte anbauen können, Gemüse, das gesund ist, dass sie die Bodenfruchtbarkeit erhalten können, dass sie nicht jedes Jahr Brandrodung betreiben zum Beispiel, wo man damit alle Mineralien im Boden zerstört. Das können wir machen. Also eine Stärkung, eine Hilfe, eine Unterstützung von unten. Damit die Bauern einfach sich selber helfen können, so weit wie möglich in diesem garstigen Umfeld, wo sie wenig Hilfe von den Behörden und von ihrem Umfeld erwarten im Land.
Wie würden Sie sagen, trägt Ihre Arbeit zum Frieden bei?
Ich würde sagen, eine Gesellschaft, die eine Solidarität besteht, ist sicher eine friedlichere Gesellschaft, als wenn die nicht besteht. Und wenn man solidarisch sein will, zumindest mal die Bauern untereinander können helfen mit Wissen, dann ist es sicher ein kleiner Beitrag zum Frieden. Und eine Gesellschaft, wo auch die schwächsten Glieder, wo eben die 80% Bauern sind, die zum Teil sogar landlos sind oder eben wenig Land haben, wenn die ihre eigenen Stärken haben und kennen und ihre Rechte kennen und ihr Wissen haben, dann ist das, glaube ich, ein Beitrag zum Frieden. Dann ist vielleicht die Bereitschaft, in der Situation von Verzweiflung und Hunger gewaltsam vorzugehen, sicher geringer und kleiner. Und in dem Sinn ist es ein Beitrag zum Frieden.
Wir haben den Hannes Heinemann gehört, ehemals bei der Katastrophenhilfe beim Schweizerischen Roten Kreuz, der uns von seinem Bewässerungsprojekt auf Madagaskar erzählt hat. Weiterhin viel Spass mit dem Programm hier bei Radio Chico.